mitgenommen. Ich weiss, ihr habt viele modernere Agenda vom Smartphone, Telefon oder Kompi oder Tablet. Und vielleicht gibt es einige, die gar keine Agenda haben. Ganz gleich, ob wir so eine papierene Agenda haben oder auf dem Kompi oder gar keine. Wir alle haben die 365 Tage mit unserem Leben beschrieben. Das ist nur eine Seite, die sichtbare Seite. Das, was der Mensch erlebt hat. Das, was ich erlebt habe, habe ich da geschrieben. Da dahinter hat es noch eine unsichtbare Seite. Das, was Gott dort wirkt, oder was Gott gewirkt hat. Die beiden Seiten, die sichtbare und die unsichtbare Seite, die korrespondieren miteinander. Der Paulus hat, als er arg im Bedrängnis war, im 2. Korintherbrief gesagt, wir schauen nicht auf das Sichtbare, das, was jetzt an uns passiert, das, was wir durchmachen müssen, sondern wir schauen aufs Unsichtbare. Denn das Sichtbare, das, was wir hier erleben, ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Wenn wir heute also zurückschauen, dann soll das gelten, was der David im Psalm 115 gesagt hat. Nicht uns Herr, nicht uns Herr, sondern deinem Name gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. 365 Tage, 12 Monate. Wir können es erfalten, dann haben wir so 4 Jahreszeiten, der Wechsel von diesen Jahreszeiten haben wir alle zusammen erlebt. Und der Rhythmus, der soll nicht mehr aufhören, hat Gott in seiner wunderbaren Verheißung nach der Sintflut gesagt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Der Rhythmus, der da beschrieben ist, bestimmt und ermöglicht unser Leben. Tag und Nacht kennen wir alle gut. Wir sind erst gerade aufgestanden. Ohne Nacht können wir nicht leben. Ohne den Schlaf können wir nicht leben. Der Rhythmus brauchen wir Menschen. Sommer und Winter. Vielleicht freuen wir uns schon auf den Sommer wieder. Gestern sind wir an der Aren spazieren bei dem diesigen Wetter, sagt Annemarie, ich freue mich schon auf den Frühling. Eben das kennen wir, die Wechsel, die kennen wir ja. Frost und Hitze kennen wir auch. Aber wie steht es mit Saat und Ernte? Wahrscheinlich nur noch wenige von uns direkt mit Saat und Ernte zu tun. Im Garten, ich weiss, die ein Häuschen haben, die haben dort einen Garten, die haben einen Balkon, haben dort ein bisschen Pflänzchen, Petersilie, Küchenkräutli. Aber wir haben nicht mehr so zu tun, dass unsere Existenz davon betroffen wäre. Saat und Ernte betrifft uns nicht mehr direkt. In der Einkaufsregal gibt es zu jeder Zeit alle saisonalen Produkte vom Jahr. Da können wir einfach einkaufen. Saat und Ernte, das löst bei uns Städter ein bisschen Ratlosigkeit aus. Bis hin zu der Erntedankfest in der Gemeinde. Sollen wir jetzt in einer Stadtgemeinde Erntedankfest feiern, wenn doch niemand mit dort ernten? Und wie sollen wir es feiern? Sollen wir es geistig umdeuten? Ich denke, nein. Das dürften wir nie tun, dass wir das Erntedankfest jetzt auf die geistliche Ebene transponieren. Denn das, was wir in der Migros oder im Coop kaufen, das ist doch irgendwo auch auf dieser Welt einmal gesät worden und geerntet worden und Gott hat es gedeihen und Wachstum gegeben. Globalisierung, der hat eben bei Gott schon viel früher angefangen, wieder bei uns. Bei seiner Schöpfung. Das zeigen die Schöpfungspsalmen 104 und 145 eindrücklich. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Aller Augen warten auf dich. Nicht in eure Augen hineinschauen, weiss ich nicht, ob der eine oder der andere schon denkt, was gibt's euch zum Mittag, heute Nachmittag. Und das sind nicht nur eure Augen, die schauen. Heute Mittag, wenn ihr zum Mittag esset, da sitzt ganz Bruckau am Mittagstisch, die ganze Schweiz, ganz Europa ist dann dran zum Essen von dem, was Gott gegeben hat. Nicht nur wir Menschen warten aufs Essen, auch dir. Wir haben dieses Jahr dreimal den Legolas gehütet, den Hund von Martin und von der Nathalie. Und wenn dann Annemarie am Nachmittag genommen ist, mit dem go spazieren und heiko ist, ist der Legolas immer hinter ihr hergelaufen. Dann hat sie gewusst, aha, du hast sicher Hunger. Und er hat auch zu essen bekommen. Ja, das ist so. Du sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Aber es gibt einen zweiten Aspekt. Wenn du dein Angesicht verbirgst, erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem hin, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Den zweiten Aspekt erleben wir nur im Kleinen. Wenn es mal ein bisschen heiss ist im Sommer, dann springen die dann im Garten mit der Spritzkanne und versuchen noch ihre Pflänzchen zu retten. Für mich ist immer wieder eindrücklich, was dann Gott eigentlich tun kann in so einer Situation. Wenn ich den Regenradar sehe, im Fernsehen oder im Kumpi, wo der Regen über die ganze Schweiz kommt und Gott dort überall das Land bewässern. Wenn aber das Jahr auch der Frost erlebt, in der schönsten Blütezeit, viele Äpfel, viele Trauben, viele Krise sind verfroren. Ich glaube, gerade in diesem Moment wird uns Menschen bewusst, dass wir doch nicht alles in der Hand haben. Dass eben letztlich doch alles an Gottes Segen gelegen ist. Wir sind auch dieses Jahr reichlich gesegnet worden, sodass wir über das Wirken von Gott in seiner Schöpfung ihn noch rühmen können. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Herr, wie sind deine Werke so viel? Du hast sie alle in Weisheit geschaffen. Die Erde ist voll deiner Güter. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jaucht's mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. ...365 Tage. Was haben wir da nicht alles erlebt? Und manchmal haben wir doch Glück gehabt. So sagen wir doch etwa. Wir haben Glück gehabt von unserer Velotour. Wir sind gestartet gerade nach dem Abschiedsgottesdienst von den Baumbergers. Wir sind auf Maloja gefahren und dann am Inn auf Passau und zurück der Isarna auf München. Am ersten Tag haben wir in St. Moritz übernachtet in der Jugendherberg, zweiten Tag in Skuol und am dritten Tag sind wir auf Landeck gekommen. Wir sind wie immer dort aufs Touristenbüro gegangen. Normalerweise haben sie uns nach der Preisklasse gefragt, haben gerade im Hotel telefoniert und dann haben wir ins Hotel. Das Mal haben sie uns einfach den Prospekt in die Hand gedruckt. Hotel und Ferienwohnungen. Stehen wir mit dem Prospekt in einer fremden Stadt und wissen nicht, wo das ist. Ich habe dann gefragt, ja, wo ist denn das nächste Hotel? Dann hat die Dame gesagt, ja, etwa 400 Meter daher. Sind die 400 Meter gegangen, Ruhetag. Also nichts gewesen. Dann haben wir gesehen, oben im Dorf hat es noch das Hotel. Jetzt sind wir dort durch. Ruhetag. Aber vor dem Hotel hat es so einen Tisch gehabt. Dort ist ein Ehepaar gesessen. Ein Schweizer Ehepaar, denen sind wir dreimal an dem Tag begegnet. Die haben ein E-Bike gehabt, darum sind sie ein bisschen früher nicht gewesen wie wir. Und die haben gesagt, sie hätten in dem Hotel reserviert und sie warten auf den Hotelier. Der kommt jetzt dann gerade. Also sind wir dort sitzen geblieben. Hotelier ist gekommen. Bald haben auch wir einen Schlüssel in der Hand gehabt und haben unser Zimmer bezogen. Glück gehabt, oder? In den Sprüchen habe ich gelesen, des Menschenherz denkt sich einen Weg aus, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Wenn man das erlebt, ist doch immer etwas Wunderbares. Wenn man merkt, jetzt ist da noch jemand anders dahinter gewesen, wo es gelenkt und geführt hat. Wir dürfen auch bitten, dass er uns seinen Weg führt. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich bin an meinem Schreibtisch und wollte etwas in den Sprüchen nachschlagen und nachlesen. Meine Bibel liegt da offen vor mir. Da klingelt ein Telefon. Ich nehme ab. Das Gespräch geht hin und her. Die Stimmen werden immer ein bisschen lauter. Man merkt, wir sind uns uneins. Da denke ich so, jetzt wollte ich gerade mal so richtig ausholen. Dann schaue ich noch mal runter auf die Bibel. 20,3 in der Sprüche, dort steht, es ehrt einen Mann, dem Streit fern zu bleiben. Jeder Tor aber fängt Streit an. Dann habe ich gewusst, was ich zu tun habe. Aber ich muss sagen, ist mir schwer gefallen, oder? Aber gleich, dann habe ich gedacht, nein, wegen dem kannst jetzt du jetzt noch nicht einen Streit vom Zahn reissen. Wollte ich wirklich eine Beziehung auf die Zukunft hin belasten, wegen so einer Bagatelle? Oft ist es etwas Kleines. Es geht ja nur darum, habe ich Recht oder hat der andere Recht. Aber ich habe wieder gestaunet, wie Gott uns in seinem Wort den Weg weist in dieser Welt. In einer Welt zwar, wo alle zusammen vom Fest von der Liebe reden, aber in der Realität herrscht doch oft der Egoismus und der Gewinnsucht. Und in dieser Welt, wo ethische Werte durchbrochen werden, da zeigt uns Gott durch sein Wort unseren Weg. Sein Weg, wo wir gehen können, das ist Gottes Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Danke. Vielleicht hat es auch einige gehabt, wo in dem Jahr einen schweren Weg geführt worden sind, wo man nicht hat können umgehen. Der Velotour haben wir auch so einen Weg gehabt. Gerade nach Schul sind wir ab und an ihn und in der Beschreibung ist gestanden, es gibt einen ganzen schlechten Schotterweg. Und dann haben wir aber können nur auf die Hauptstrasse. Und dachte, nein, das tun wir uns nicht an, dass wir in dem Schotterweg fahren und noch eins fällt. Aber im Leben kann man das oft nicht. Da können wir oft nicht einfach ausweichen, sondern da müssen wir den schweren Weg durchgehen. Ich hoffe immer wieder, dass wir dann das erleben dürfen, was der David im Psalm 23 gesagt hat. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist ein besonderes Vorrecht, das wir haben. Dass Gott uns seinen Weg zeigt, dass wir immer wieder dürfen bitten, Herr, führ du uns den rechten Weg. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. In meiner Jugendzeit, bin auch mal jung gewesen, hat es in der Rämismühle ein Jugendtreffen gegeben, im Zelt von der Schweizerischen Zeltmission. Ich weiss nicht, ob auch mal jemand von euch dort war. Das ist schön. Fall hat dort auch ein Chrysona-Prediger predigt. Später war er Inspektor, der Fritz Aschlimann. Ich kann mich noch so jemand an ihn erinnern. Dort vorne ist er gestanden. Er hat gesagt, da, wo viele junge Leute zusammen sind, da ist auch viel Sünde. Pang! Hat das gemacht. Sonst wüsste ihr das gar nicht mehr, oder? Das hat gesessen. Später, als ich Prediger war, habe ich nachgedacht. Gedacht, gut, das ist wahr, was er gesagt hat, aber unfair. Ist doch nicht fair. Was ist denn mit den Alten, mit uns Alten? Wie viel Sünde hat sich dann in unserem Leben angesammelt? Sind es nicht die Ältesten gewesen, die dort zuerst weggegangen sind, bei der Ehebrecherin, wo Jesus gesagt hat, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die Ältesten sind zuerst weggegangen. Ich glaube, das können wir nicht machen. In dem Gebiet können wir nicht auf die anderen zeigen. Das ist unangebracht. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns, haben wir im Hauskreis gelesen, im 1. Johannesbrief. Der Johannes sagt, wenn wir sagen, das gefällt mir, er bezieht sich mit ein. Er tut sich nicht der anderen gegenüberstellen, wenn ihr sagt, sondern wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt. Und der Johannes redet zu seinem geliebten Kind. Er redet zu Menschen, wo Jesus Christus als ihr Herr angenommen haben, wo im Glauben jetzt mit Jesus leben. 365 Tage in diesem Jahr sind wir wahrscheinlich nicht durchgekommen, ohne dass wir über andere schlecht gedacht haben, vielleicht sogar über andere geredet, mit unserem Verhalten andere Menschen verletzt haben oder dass wir mit unserem Handeln einfach Gottes Wort übergangen haben und in den Hintergrund gedrängt haben. Ich bin überzeugt, das haben wir natürlich nicht da eingetragen in unsere Agenda, sondern mit dem machen wir es eher so wie der David. Der David hat es verdrängt. Er hat es verschwiegen. Das können wir gut, vielleicht auch. Ich tue bagatellisieren. Das, was ich gemacht habe, ist ja gar nicht so schlimm. Ich spekuliere. Vielleicht hat es doch gar niemand gemerkt. Oder? Ich verdränge es. Das hinter mir lag, versuche zu vergessen. Aber das kostet dann wirklich viel Kraft, viel seelische Kraft, wenn wir das verdrängen, was immer wieder kommt. Denn als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Stöhnen, denn Tag und Nacht lag deine Hand schwer auf mir. Vertrocknet war mein Lebenssaft wie durch Gluten des Sommers. Ich habe mir überlegt, warum fällt es uns so schwer, Fehler, Sünde zuzugeben und zu bekennen. Haben wir Angst, wir verlieren den Zacken aus unserer Krone. Wir gelten weniger. Wir verlieren das Gesicht. Wir unterliegen. Wir gelten weniger als andere. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Das, was der Paulus, David da geschrieben hat, das ist das, was wir Menschen erleben. Wir fallen die Schuld und wir wollen es verschwiegen und verdrängen. Wenn wir aber Jesus unsere Sünden bekennen, dann dürfen wir das erleben, was er uns im Gleichnis vom verlorenen Sohn dargestellt hat. Dann erleben wir nämlich Versöhnung. Das ist ein wunderbares Wort in der Bibel. Versöhnung beschreibt ja einen Zustand zwischen den Menschen. eine Beziehung, die schlecht war, die zerbrochen war, wird in der Versöhnung wiederhergestellt. Das ist mehr, ich finde, das ist mehr als Vergebung. Vergebung, sagen wir gut, hat er vergeben, wir denken nicht mehr daran. Aber Versöhnung ist eigentlich mehr, das sehen wir, der Vater hat seinen Sohn in die Arme genommen, noch bevor der überhaupt etwas hat können sagen. Versöhnung führt die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und in dieser Gemeinschaft dürfen wir wieder leben. Sind wir voll angenommen, voll eingesetzt als Sohn, als Tochter von Gott. Da bleibt nichts mehr zurück. Da dürfen wir uns freuen in der Gemeinschaft mit dem Vater. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Die unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Danken, es gibt Ereignisse in unserem Terminkalender, wo schwer sind, einzuordnen, zu verstehen, warum das so passiert ist. Vielleicht sind die nicht direkt jetzt dann auf unserer Agenda vermerkt, sondern in unserem Umfeld oder auch in dieser Welt. Ereignisse, die man nicht begreifen können, die sich nicht richtig einordnen in unser Weltbild, das wir haben, in unser Bild, wo wir von Gott haben. Wo dann oft zu dieser Frage, warum, führt. Gestern Abend hat ganz kurz unser Telefon geläutet. Es war wieder ruhig. Einen Moment später ist dann ein Mail reingekommen. Von meinem Jugendfreund zum Jahreswechsel. Er hat geschrieben, er habe mit dem Handy von seiner Frau etwas probiert. Und da sei eben das Telefon raus. Er hat aber auch zu dem Jahreswechsel geschrieben, dass immer noch manche Tränen über seine Backen runterkullern, dass im Haus ganz still geworden ist und niemand mit ihm redet. Er hat vor 2 Monaten seine Frau verloren. Seine zweite Frau schon. Warum? Warum können die einen schön zusammenbleiben bis ins höhere Alter? Und warum verliert er jetzt schon in meinem Alter seine zweite Frau? Wahrscheinlich haben wir oft auch in den Medien in dem Jahr hineingeschaut, von diesen Gräueltaten vom IS gehört, von diesen Menschen auf der Flucht, zerbombten Städte und Dörfer in Syrien, von diesen Kindern im Jemen, die gehungert haben und draussen im See eine Blockade hatte, die verhindert hat, dass Lebensmittel zu diesen Kindern und zu diesen Menschen hineinkommen. Ich weiss nicht, wie tief das nach uns bewegt. Aber bei allem, was ich immer wieder danke, auch, will ich immer wieder und immer wieder mal auch für die Menschen beten. Da kommen die Menschen innen zwischen die Mühlensteine innen, die mit dem Konflikt überhaupt nichts zu tun haben. Unschuldige Kinder, die einfach mit einbezogen werden. Ich habe gemerkt, dass es ein Gebet ist, wo ich eigentlich schon viel früher gebetet habe. Als Kind haben die Eltern uns gelehrt, speis Gott, tröst Gott alle armen Kinder, die auf dieser Erde sind. Meine Eltern sind damals nicht so im Glauben gewesen, die sind erst später zu einer Freikirche gekommen. Aber damals haben sie das uns schon gelehrt. Und ich denke, das ist eigentlich das Gebet, das ich jetzt auch für die Menschen spreche. Es ist die Bitte, dein Reich komme. Das bete ich, da du deine Herrschaft aufrichten. Und dort, wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, dort ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und doch bei all dem bleibt dann immer wieder die Frage, warum griff Gott nicht ein? Warum lässt er jetzt das einfach zu? Er könnte doch jetzt dem Elend mal einen Riegel schieben. Die Frage, warum lässt Gott das zu, ist nicht nur die Frage der anderen da draussen. Das ist doch auch unsere Frage. Nur getrauen wir sich umzustellen. Der Hiob hat immer wieder warum gefragt. Der Hiob hat keine Ahnung gehabt, warum das Schicksal über ihn gekommen ist. In einem ersten Anlauf hat er sein Hab und Gut verloren. Alle seine Kinder sind gestorben. In einem zweiten Anlauf, da ist er krank geworden und sitzt jetzt in der Asche. Er hat nicht gewusst, warum das passiert ist. Dann sind seine drei Freunde gekommen. Zuerst haben sie geschwiegen, ganz lang. Aber dann, als sie angefangen haben zu reden, haben sie gesagt, ja, irgendwo ist doch da versteckte Sünde in deinem Leben. Wir haben nie gesehen, dass ein Gerechter so leiden muss wie du. Vielleicht haben deine Kinder gesündigt. Der Hiob hat das immer verneint. Er hat nichts von dieser Schuld gewusst. Und jetzt hat er nur noch einen gehabt, wo ihm hätte eigentlich Hilfe helfen können. Das ist Gott. Aber der Gott hat geschwiegen. Mit dieser Not ist die Anklage vom Hiob eigentlich Klage vom Hiob zu einer Nachlage gegen Gott wurde. Und dann ganz am Schluss, da kehrt es plötzlich um. Da begegnet Gott am Hiob im Wetter und sagt so, jetzt gürte mal deine Lenden wie ein Mann, dann will ich dich fragen und du lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Rede, wenn du es weißt. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Urflut geschritten? Bist du zu den Kammern des Schnees gelangt und hast du die Speicher des Hagels gesehen? Eine Frage nach der anderen ist auf den Hiob abgeprasselt. Auf keine hat er können eine Antwort geben. Ganz am Schluss hat dann der Hiob geantwortet, siehe, ich bin zu gering, was könnte ich dir erwidern? Ich lege die Hand auf meinen Mund. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Nichts, was du sinnst, ist dir verwehrt. Ich habe geredet in Unverstand, Dinge, die zu wunderbar für mich, die ich nicht begriff. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, nun aber hat dich mein Auge gesehen, darum widerrufe ich und bereue in Staub und in Asche. Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig. Er braucht keinen Rat von uns, wie er es machen muss und was er tun sollte. Er ist Gott, er ist der Herr über Himmel und Erde. Und dem Gott kann man nur immer in Demut und in Ehrfurcht begegnen. Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Kein Lob kann deine Größe erreichen, kein noch so feuriger Verstand. Pracht, Majestät und Ruhm umgeben, dich aller Wesen Quell und Leben. Licht ist dein strahlendes Gewand. In hohen, unermessenen Fernen, wohin kein sterblich Auge schaut, hast du weit über allen Sternen dir deinen höchsten Thron erbaut.